Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe besprechen wir die Wechsel von Antonio Felix da Costa und Nico Müller, der eine von Porsche zu Jaguar und der andere von Andretti zu Porsche. Wie gewohnt gibt es in dieser Folge auch wieder Tobis Teleskop und zum Schluss das beliebte Grid Dummies Formel E Quiz. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 379 zum E-Pod. Es ist zum Glück nicht mehr lange bis nach Valencia. Die Fahreraktivitäten haben sich in dem Sinne, was die Wechsel angeht, auch so langsam beruhigt. Wir sprechen final auch nochmal darüber. Das mache ich wie gewohnt nicht alleine, sondern mit Tobi Wirtz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ist es doch in gewisser Weise, was heißt ungewohnt, aber dass wir im Fahrermarkt dann doch gewisserweise Klarheit schon so früh haben, ist ja in der Formel-E-Historie, Tobi, nicht allzu häufig der Fall gewesen. Ich erinnere da gerne mal an Alex Albon zurück.
Ja, zum Beispiel. Natürlich ist es so, wir haben diese Saison oder kommende Saison besser gesagt natürlich auch ein Team weniger auf dem Grid, also nur 20 Cockpits, die es überhaupt gibt. Und einige Fahrer hatten ja langjährige Verträge, da hat sich ja sowieso nichts getan. Einzig und allein Cupra Kiro fehlt, Stand heute noch. Da haben wir noch keine finale Info darüber, wer fahren wird. Ansonsten alles schon eingetütet. Das ist in der Tat etwas ungewöhnlich für die Formel E. Aber dieses Jahr sind sie alle ein bisschen früher dran. Man muss ja auch sagen, die Teams und die Hersteller insbesondere, die planen hinter den Kulissen natürlich auch schon weiter für die Gen 4-Ära, die in etwas mehr als einem Jahr beginnen wird, Luca.
Ja, da freuen wir uns auch drüber. Ich meine, Gen 4 wird ja in gewisser Weise auch wieder eine neue Ära für die Formel E. Das dann nicht in der kommenden, sondern dann in der darauffolgenden Saison. Aber ich denke mal, so weit vorausschauen werden wir in dieser Folge nicht. Ich denke mal, wir schauen erstmal auf das, was passiert ist. Und das machen wir nämlich wie gewohnt im News-Überblick.
Neuer Fahrer und alter Fahrer. Jaguar TCS Racing hat Antonio Felix da Costa als Stammfahrer vorgestellt. Der Portugiese wird Teamkollege von Mitch Evans.
Neues Design, alte Farben. Porsche wird in der kommenden Saison erneut in Lila an den Start gehen. Der einzige Unterschied, anstatt glänzend, wird die Lackierung nun matt sein.
Neuer Fahrer und alter Fahrer Teil 2. Nico Müller und Pascal Wehrlein wurden von Porsche als Stammpiloten für die Saison 2025-26 vorgestellt.
Und neue Sieger. Molly Taylor und Kevin Hansen vom Team Jamil Motorsport sind die ersten Gewinner des Extreme Age World Cups. Und dann kommen wir direkt zum neuen Fahrer, nämlich bei Jaguar. Antonio Felix da Costa unterschreibt bei Jaguar. Das Ganze ist jetzt offiziell nach Aguri, Andretti, Tichita, Porsche kommt jetzt nun Jaguar ins Spiel und damit wird der Portugiese eben für die kommende Saison für sein fünftes Formel-E-Team in seiner Karriere starten. Der Teamkollege steht ja auch schon fest, Mitch Evans wird es sein und damit tritt ja Antonio Felix da Costa eine gewisse Nachfolge an von Nick Cassidy. Große Fußstapfen, Tobi, oder sehe ich das falsch? Ich meine, Antonio Felix da Costa, dass er das bewältigen kann, hat er ja schon in der Vergangenheit auf jeden Fall gezeigt.
Ja genau, Nick Cassidy hat bei Jaguar natürlich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt in den letzten beiden Saisons, wo er für das Team gefahren ist. Einmal WM-Dritter geworden und in der vergangenen Saison Vizemeister. Der ist natürlich mit einer der stärksten Fahrer, die es in der Formel E überhaupt gibt. Und das sind schon große Fußstapfen, aber Antonio Felix da Costa ist in meinen Augen niemand, der wirklich viel schlechter ist als Nick Cassidy, sondern ich glaube, an einem richtig guten Tag wird der Portugiese mit Sicherheit keine Verschlechterung für Jaguar sein. Natürlich, an einem nicht so guten Tag wird er dann natürlich auch nicht die Leistung erbringen. Drei Saisons ist Antonio Felix da Costa jetzt bei Porsche gefahren. 5 Rennen hat er in der Zeit gewinnen können. Jetzt startet er für das nächste Top-Team. Luca, stellt sich die Frage, was denkst du denn, was ist bei Jaguar für Antonio Felix da Costa möglich? Geht's wieder um den Titel?
Also um den Titel müsste es bei Jaguar auf jeden Fall gehen. Das haben wir in der letzten Saison so am Anfang bemängelt, dass es für ganz vorne ja nicht gereicht hat. Ich meine, der Sieg von Mitch Evans am Anfang hat ja so ein bisschen über die Probleme hinwegblicken lassen. Deswegen muss eigentlich generell für Jaguar natürlich das Ziel Titel sein, egal ob Team oder Fahrer. Und ich denke mal, wenn Antonio Felix da Costa das Team wechselt, also von Porsche zu Jaguar, dann will man sich ja nicht verschlechtern, sondern man will sich ja eher verbessern. Und das sollte ja bei Antonio Felix da Costa auf jeden Fall mal der Anspruch sein. Oder wie siehst du das, Tobi? Ich meine, in gewisser Weise wechselt er von einem Top-Team zum anderen Top-Team.
Grundsätzlich ja. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, die Systeme, die die einzelnen Teams, die einzelnen Hersteller haben, sind teilweise sehr unterschiedlich, sind ziemlich komplex. Und man braucht schon, wenn man von einem Hersteller zu einem anderen Hersteller wechselt, so ein bisschen Eingewöhnungszeit, bis man tatsächlich richtig gut mit dem Antrieb zurechtkommt. Für mich ist er jetzt nicht unbedingt der Top-Favorit auf den Titel, weil ich doch denke, dass er in den ersten paar Rennen sich etwas schwerer tun wird. Aber man muss ja auch sagen, Antonio Felix da Costa hat ja nicht nur einen Einjahresvertrag bei Jaguar unterschrieben, sondern das Ganze ist ein langjähriges Projekt. Wir hatten das Thema eben schon. Die Gen 4-Ära steht quasi vor der Tür und da, denke ich mal, wird der Hauptfokus drauf sein, dass Antonio Felix da Costa mitentwickelt am Gen 4-Antrieb, um dann in Saison 13, also in etwas mehr als einem Jahr, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein und dann möglicherweise direkt ab Rennen 1 um den Titel kämpfen zu können.
Und wenn ein Fahrer geht, muss natürlich ein weiterer kommen. Und das ist im Fall von Porsche jetzt auch passiert. Nämlich ein weiteres Formel-E-Cockpit ist damit nun offiziell vergeben. Porsche hat Nico Müller als neuen Stammfahrer vorgestellt. Letztes Jahr ist er gewechselt, damals von Abt Cupra zu Andretti. Und jetzt ein weiterer Wechsel, nämlich von Andretti zum Porsche-Werksteam. Und damit wird der Schweizer gleichzeitig auch natürlich Nachfolger von Antonio Felix da Costa, wo wir ja gerade von gesprochen haben, der ja zu Jaguar gewechselt ist. Tobi, die größten Erfolge von Nico Müller kannst du uns ja gern mal aufzählen. Ich meine, der Schweizer in der Formel E, ja gerade aus meiner Sicht ja immer gut bei Abt Cupra unterwegs gewesen, bei einem Team, was jetzt nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt als Nummer 1 galt. Da waren sie ja in dem Fall weit von weg.
Absolut, und das trifft natürlich auch auf die anderen Teams zu, für die Nico Müller gefahren ist. Er hat bislang lediglich ein Podiumsergebnis erzielt und das beim sehr, sehr chaotischen Valencia-E-Prix im Jahr 2021, wo vielen Fahrern in der letzten Runde die Energie ausging. Da ist ihm die Energie nicht ausgegangen, sondern er konnte das Rennen beenden und wurde Zweiter. Wie schon gesagt, sein bislang einziges Formel-E-Podium. Zweimal hat er es noch ganz, ganz knapp verpasst. Zum einen, wie du schon richtig sagtest, für Abt Cupra. Das war in Misano. Da wurde er auf den letzten 100 Metern noch von Nick Cassidy im Jaguar überholt. Und Jakarta 2024 für Andretti. Da stand er tatsächlich auf dem Podium. Aber musste den Pokal im Nachhinein abgeben, weil eine Zeitstrafe, die gegen Sebastian Buemi ausgesprochen wurde, zurückgenommen wurde. Deshalb rückte der Schweizer wieder vor aufs Podium, sodass Nico Müller wie damals in Misano bereits Vierter wurde. Aber auch hier gilt natürlich, Müller ist nicht nur für diese eine Saison bei Porsche, sondern der Fokus liegt natürlich auch da ganz klar schon an der Entwicklung des Gen 4 Antriebes da. Stand auch schon in der Pressemitteilung, die Porsche verschickt hat, dass er gemeinsam mit Pascal Wehrlein auch da bereits in den vergangenen Wochen im Simulator an der Gen 4 Entwicklung für Porsche gearbeitet hat. Und ich denke, da wird auch der Fokus drauf liegen. Natürlich hat Nico Müller in der abgelaufenen Saison beim Porsche-Kundenteam Andretti schon Erfahrungen mit dem Porsche-Antrieb sammeln können. Das auf jeden Fall. Von daher ist es jetzt nicht das ganz kalte Wasser, in das er springt. Aber auch bei ihm wird es so sein, er muss sich dann erstmal mit der Arbeitsweise bei Porsche-Werksteam vertraut machen, so ein bisschen akklimatisieren. Und auch da würde es mich wundern, wenn er dann direkt vom Saisonauftakt an um Rennsiege kämpft. Ja, ich denke, da muss man ihm so ein bisschen Schonfrist lassen. Aber ich denke, Porsche dürfte ganz gut aufgestellt sein mit dem Fahrerduo Müller und Wehrlein. Oder Luca, was denkst du?
Auf jeden Fall. Also ich meine, man hat sich in gewisser Weise ja für die Zukunft gerüstet, Nico Müller und mit Pascal Wehrlein. Also ich denke mal, da wird's ähnlich, wie du es eigentlich schon sagst. Also man muss jetzt nicht unbedingt direkt was von Anfang an erwarten. Ich finde, das kann man auch bei Antonio Felix da Costa so sehen. Aber ich denke mal, in Zukunft beide Top-Teams, Porsche und Jaguar, die ja sicherlich deinen ganz großen Blick dann auch schon auf Gen 4 haben. Wir haben das in dem Sinne jetzt mit den Fahrern auch schon getan. Und ich denke mal, Nico Müller in dem Bereich, viel Formel-E-Erfahrung ja auch schon die richtige Wahl. Vor allen Dingen, weil er auch im Endeffekt beim Andretti-Kundenteam auch schon bisher beheimatet war. Zwar nur für eine Saison, aber ich denke mal, war ja der richtige Schritt. Und im Teleskop blicken wir auf den Extreme Age World Cup.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Nicht ganz Formel E, sondern FIA Extreme Age World Cup, wie der Luca schon gesagt hat. Mit dem Teleskop blicke ich heute nach Saudi-Arabien. Da wurde vergangene Woche zum allerersten Mal ein FIA-Event mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ausgetragen. Die Organisatoren hatten sich im Vergleich zur Extreme E, die es ja vorher gab, ein neues Format ausgedacht und muss ich sagen, das gefiel mir ziemlich gut. Am Donnerstag gab es zuerst ein klassisches Zeitfahren. Jeder Fahrer fuhr da eine gezeitete Runde auf der Strecke. Am Freitag gab es etwas Neues, nämlich Duelle 1 gegen 1 auf einer relativ kurzen Sprintstrecke, wo es eine Schikane und einen Sprunghügel gab. Und am Samstag, dem letzten Tag, gab es dann die Rennen mit mehreren Fahrzeugen gegeneinander auf dem Rundkurs. Zunächst zwei Qualifikationsrennen mit hier 4 Autos und dann das große Finale mit allen 8 Extreme Age-Fahrzeugen. Nachdem das Team KMS mit den Ex-Champions Michaela Orlin-Kotolinski und Johann Christoffersen das Zeitfahren am Donnerstag gewonnen hatte, ging der Sieg am Freitag bei den Duellen an Amanda Sorensen und Patrick O'Donovan vom Team Start. Diese Teams belegten am Ende dann aber nur die Plätze 6 und 4. Gewonnen hat tatsächlich ein Team, das in den beiden Qualifikationstagen nicht ganz vorne gestanden hat, nämlich Jamil Motorsport mit Molly Taylor und Kevin Hansen. Die gewannen vor Clara Andersson und Timo Scheider vom Team Carl Cox. Dritte wurden Heather Hossers und Ole Christian Faby vom Team Even. Luca, ich weiß, du bist nicht so der ganz große Offroad-Fan. Hast du denn den Extreme Age World Cup verfolgt?
Offroad, also Rallye gucke ich gern, aber diese Offroad-Raid-Sachen, das ist dann doch immer so ganz speziell. Ich habe tatsächlich ein paar Highlights gesehen davon und wie du es eigentlich schon gesagt hast, ich finde, das Format hat durchaus Potenzial. Im Vergleich zur Extreme E war das immer so ein bisschen langatmig gezogen, deswegen muss ich sagen, dass das jetzt vor allen Dingen was ein bisschen mehr Brisanz mit sich bringt, eben mit diesen unterschiedlichen Formaten. Deswegen mal sehen, was das bringt. Ich meine, das ist ja nur noch, oder das ist in dem Sinne ja nur eine einmalige Ausführung pro Jahr.
Korrekt.
Leider. Deswegen lässt sich ja dann in dem Sinne nicht viel drauf ausbauen. Gucken wir einfach mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht, aber das sieht ja erstmal nicht danach aus, ob da mehreren hinzukommen könnten. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen erstmal mit dem einen Austragungspunkt, nimmt dem World Cup erstmal auskommen und ich hoffe mal zumindest für die Serie, dass das passt, weil das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also er hat mich eher überzeugt tatsächlich als jetzt insgesamt die Extreme E. Deswegen mal sehen, wie sich das Ganze dann noch entwickeln kann.
Sehe ich ganz genauso. Extreme E fand ich sehr, sehr langatmig, nicht zu sagen sogar teilweise extrem langweilig. Aber muss sagen, das neue Format hat sich definitiv bewährt, insbesondere weil du 3 Tage und 3 komplett unterschiedliche Disziplinen hat. Lässt sich drauf aufbauen und für dieses Jahr hat man es wohl nur hinbekommen, diese einmalige Veranstaltung stattfinden zu lassen. Die Boliden waren ja tatsächlich bis vor kurzem noch im Test. Das war ja nicht wirklich klar, ob tatsächlich in diesem Jahr noch ein Rennen stattfinden kann. Aber die Technik hat sich bewährt. Die Brennstoffzelle hat gut funktioniert und darauf lässt sich aufbauen und warten wir mal ab, was da im nächsten Jahr kommen wird.
Das Format hier hat ja zumindest nicht nur eine einmalige Ausführung pro Jahr, sondern erscheint mehrfach. Das ist nämlich das Grid Dummies Formel E Quiz. 3 Fragen um Ruhm und Ehre und unser Quiz-Champion Tobi Wirtz darf natürlich wieder anfangen mit einer seiner ersten 3 Fragen.
Wunderbar, Luca, ich konzentriere mich heute bei meinen Fragen auf den neuen Fahrer des Porsche-Werksteams Nico Müller. Der war ja bislang noch nicht so richtig erfolgreich in der Formel E, das hatten wir ja auch eben noch. Der Schweizer wartet auch nach seiner 5. Saison immer noch auf den ersten Rennsieg. Kannst du mir denn sagen, was denn in der Zeit bislang sein bestes Ergebnis in der Gesamtwertung gewesen ist?
Ich denke mal, mit Abt Kupra in der einen Saison müsste ja zumindest mal besser gewesen sein als jetzt die vergangene Saison, wenn das mal vielleicht so ein Hint ist für mich selber.
Ja, die letzte Abt Kupra-Saison war seine beste, das stimmt.
Top 10 wäre, glaube ich, krass gewesen. Ich sag 13.
Ich gebe dir einen halben Punkt, denn tatsächlich war er der mit Abstand beste Mahindra-Fahrer auf Platz 12 der Gesamtwertung in der Saison 2023-24, der letzten Saison für Abt Kupra. Aber sehr, sehr nah dran.
Also steht's 0,5:0 aus meiner Sicht. Wir beginnen mit meiner ersten Frage. 30 Punkte aus einem Rennwochenende fuhr Sebastian Buemi als bisher einziger bei einem E-Prix-Wochenende nach Hause, also 30 Punkte bei einem Rennwochenende. Wann und wo gelang ihm dieses Kunststück?
Das hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal in einem Statistikartikel. Dafür musste er ja die Pole-Position erzielen, 3 Bonuspunkte, die schnellste Rennrunde fahren, gab anfangs 2 Bonuspunkte und den Rennsieg holen. Das sind 25 Punkte, um auf diese 30 Punkte zu kommen. Das kann nur in einer der ersten beiden Saisons gewesen sein. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass es beim Saisonauftakt in Saison 2 war, also dem zweiten und letzten Formel-E-Rennen in Peking. Oktober 2015 müsste das gewesen sein.
Absolut korrekt. Ob das Rennen jetzt im Oktober, November oder Dezember stattgefunden hätte, wäre mir jetzt relativ egal gewesen. Aber 2015 ist wichtig, dass das Rennen in Peking stattgefunden hat, wäre auch wichtig gewesen. Und deshalb gibt es dort für dich deinen ersten Punkt. Genau, 25 plus 3 plus 2. So ist die Rechnung in dem Sinne aufgegangen. 30. 3 Punkte gab es damals für die Pole Position, 2 für die schnellste Runde. So ist es korrekt, deshalb kommen wir auf die 30 und damit ist es auch dein erster Punkt.
Es gab übrigens noch eine weitere Saison, in der es 30 Punkte zu gewinnen gab. Nämlich letzte Saison, bevor die Qualifying-Duelle eingeführt wurden, gab es noch einen Bonuspunkt für den schnellsten Fahrer in der Gruppenphase. Und damit konnte man auch theoretisch auf 30 Zähler kommen, was allerdings keinem gelungen ist. Luca, dann kommen wir zu meiner zweiten Frage. Wie alle Fragen heute dreht sich um Nico Müller. Und zwar geht es da jetzt um die Teams, für die er bislang gefahren ist. 3 waren es insgesamt an der Zahl. Aber kannst du mir denn sagen, für welches seiner 3 Formel-E-Teams Nico Müller bislang die wenigsten Formel-E-Rennen absolviert hat? Nicht die meisten, sondern die wenigsten.
Gut, in dem Sinne wäre es sinnvoll, auf das zu gehen, wo auch potenziell die wenigsten Rennen stattgefunden haben. Also im Endeffekt relativ früh. Da sage ich jetzt einfach tatsächlich mal Dragon.
Für Dragon Racing ist Nico Müller gefahren in Saison 6. Das waren 11 Rennen. Und 6 Rennen in Saison 7. Also insgesamt 17. Für Abt Kupra ist er dann 2 Saisons gefahren, hat allerdings die Rennen in Kapstadt und in Berlin ausgelassen. In Kapstadt ist das Auto zurückgezogen worden, weil die Mahindra-Fahrzeuge unsicher waren. Und in Berlin ist er nicht gefahren, weil er gleichzeitig in der WEC in Spa-Francorchamps im Einsatz war. 29. Für Andretti, sein letztes Team, hat er die komplette letzte Formel-E-Saison absolviert. Das waren aber leider nur 16 Rennen. Damit wäre Andretti die richtige Antwort gewesen. Tut mir leid. Falsche Antwort.
Es wäre zu offensichtlich gewesen, das ist das Problem. Gut, dann bleibt's bei 0,5:1. Und damit geht's zu meiner zweiten Frage. Welcher Fahrer hält in der langen Historie der Formel E die meisten dritten Plätze?
Also wer die meisten dritten Plätze hat, ohne einmal gewonnen zu haben, wüsste ich spontan, das ist Nick Heidfeld. Aber ich glaube, insgesamt die meisten dritten Plätze hat Lucas Di Grassi geholt.
Ich fange jetzt einfach mal so ein. Die meisten zweiten Plätze hat Lucas Di Grassi mit 17 an der Zahl. Die meisten dritten Plätze mit 14 hat aber sein ärgster Konkurrent, zumindest mal für eine gewisse Zeit, Sebastian Buemi. Und damit ist die Frage leider auch falsch. Damit bleibt es bei 0,5:1.
Okay, Luca, dann hast du jetzt tatsächlich die Chance, noch vorbeizuziehen mit meiner letzten Frage. Und zwar, es geht um die Zeit von Nico Müller bei Dragon. In seiner ersten Formel-E-Saison fuhr er da nämlich noch ziemlich hinterher und hat keinen einzigen Punkt gesammelt. Das ist in der Geschichte der Formel-E gar nicht so oft passiert, dass ein Fahrer Stammfahrer für eine ganze Saison war und keinen einzigen Punkt geholt hat. Kannst du mir denn sagen, welchem Fahrer das als letztes passiert ist?
Gib den Tipp, Ma Ching-hua ist das schon passiert, aber der war es nicht. Danach gab es noch jemanden.
Keinen einzigen Punkt als Stammfahrer.
Welches war der letzte Formel-E-Stammfahrer, der eine Saison beendete mit 0 Punkten auf dem Konto?
Boah, das ist jetzt alles nur noch geraten, was ich jetzt hier mache. Okay, ich sag's wirklich, Antonio Giovinazzi.
Antonio Giovinazzi ist in der Saison 2021-22 für Dragon gefahren und hat keinen Punkt geholt als Stammfahrer.
Also ist richtig.
Das ist schon mal nicht falsch.
Okay.
Aber danach gab es tatsächlich noch einen. Ich sage Lola Yamaha Abt.
Zane Maloney.
Zane Maloney in der abgelaufenen Saison keinen einzigen Punkt gesammelt. Also, du wusstest es ja. Also, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Antonio Giovinazzi war deine Antwort und gefragt war leider Zane Maloney, obwohl, wie du schon sagtest, Giovinazzi das gleiche Kunststück vollbracht hat, ja, der italienische Jesus, wie er genannt wird. Wie gesagt, gefragt war Lola Yamaha Abt-Pilot Zane Maloney in der abgelaufenen Saison. 16 Rennen gefahren, 16 Mal nicht in die Top 10 gekommen. 0 Punkte.
Ich habe zu weit in die Vergangenheit geblickt, das war mein Problem.
Aber es ist positiv, du hast mehr Punkte heute gesammelt als Maloney und Giovinazzi zusammen. Nämlich einen halben.
Einen halben Punkt, ja, das stimmt. Und du hast also jetzt schon doppelt so viele Punkte gesammelt als ich. Und den Vorsprung kannst du jetzt nochmal erweitern, nämlich mit meiner letzten Frage, da komme ich jetzt zum Fußball zu sprechen, Vizekusen gibt es in dem Sinne ja auch in der Formel E. Also der Fahrer, der die meisten Vizemeisterschaften eingefahren hat. Wer und wie viele Vizemeisterschaften waren es? Also welcher Fahrer und wie viele waren es?
Ich glaube Mitch Evans und er ist dreimal Vizemeister geworden. Ah, nein, stimmt gar nicht.
Ist das deine Antwort?
Nein. Dreimal Vizemeister ist richtig, aber nicht Mitch Evans, sondern Sebastian Buemi.
Das ist, also, da wäre ich jetzt enttäuscht geworden von dir. Also tatsächlich, Sebastian Buemi, dreimal Runner-up oder besser gesagt Vizemeister der Formel E. Absolut korrekt.
Das ist auch schon so lange her, da habe ich jetzt auch erst mal gar nicht dran gedacht, aber du hast recht, Mitch Evans war nur zweimal Vizemeister. Die anderen beiden Male war er, glaube ich, Dritter und Vierter, die Male, die er im Meisterschaftskampf war. Vorletzte Saison Vizemeister, er war 2022 Vizemeister. Dazwischen 2023 war er Dritter und davor 2021 war er Vierter. Zweimal Vizemeister, einmal Dritter, einmal Vierter.
Und was ja auch auffällt, alle Fragen drehten sich um.
Weiß ich nicht.
Erste Frage, 30 Punkte nach nur einem Rennwochenende. Sebastian Buemi war beteiligt. Zweite Frage, welcher Fahrer hat in der langen Historie der Formel E die meisten dritten Plätze? Sebastian Buemi. Und dritte Frage, meiste Vizemeisterschaften hält auch Sebastian Buemi.
Was war viel? Ich hätte dreimal die gleiche Antwort geben müssen. Okay, hatten wir auch noch nicht.
Also, finaler Stand nach drei Fragen jeweils gestellt, 0,5:2. Und dreimal war die Antwort zumindest bei mir, Sebastian Buemi. Bei dir drehte sich alles um Nico Müller. In gewisser Weise hat sich auch hier wieder ein Kreis geschlossen. Ein Kreis würde sich sicherlich auch bei euch schließen, wenn ihr auf Social Media uns folgen würdet. Und das könnt ihr relativ einfach auch bewältigen, nämlich mit der Hilfe von eformel.de. Da gibt's nämlich alle Verlinkungen auf Social Media, die ihr so mögt. Instagram, YouTube, alles, was es so gibt. Alle Plattformen, die ihr so mögt, gibt es dort dann zu sehen. Und wenn ihr noch nicht folgt, könnt ihr das dann sofort erledigen. Und erledigen könnt ihr nämlich auch, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf deiner Podcast-Plattform, wo du gerade unterwegs bist. Also auf Apple Podcast, Spotify und Co. Und wenn ihr noch irgendwie Feeds braucht, irgendwie Sonderinformationen zu diesem Podcast, erledigt ihr es auch ganz einfach auf eformel.de auf dem Reiter Podcast. Da gibt's alle Informationen und natürlich auch alle Folgen auch nochmal auf Abruf auf der Seite zu hören und zu genießen. So, dann blicken wir tatsächlich in der nächsten Woche schon auf den Valencia-Test, die Vorschau, und das Ganze nämlich mit Folge 380. Also wir bewegen uns auch sukzessive auf die 400 zu. Hätte man sich sicherlich auch hier im Format beim Start nicht gedacht, dass es sich irgendwann auch mal in Richtung 400 Folgen bewegen könnte, Tobi, oder sehe ich das falsch?
Nee, auf gar keinen Fall. Da fällt mir ein, Folge 400, es sind ja jetzt noch 20 Folgen, aber wir brauchen dann ja wieder einen Stargast, oder? Da müssen wir uns auch mal langsam drum kümmern.
da wird sich auf jeden Fall drum gekümmert und vielleicht fällt euch ja was ein. Also wenn ihr vielleicht Anstenkstöße habt, könnt ihr es ja auch auf den Plattformen, die ich ja schon euch genannt habe, gerne auch nochmal teilen und vielleicht ergibt sich ja da was. Mal sehen. Ich denke mal, ergeben wird sich auch einiges bei dir. Du bist ja dann wieder in Valencia unterwegs, aber nach Valencia vorschauen tun wir dann in der nächsten Woche in Folge 380. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Tobi.
Gerne, gerne.
Und natürlich auch fürs Zuhören bei euch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von EVMD.
Ciao.